wieder vor. Auch viele Gemeinden mussten zur Kenntnis nehmen, dass die Gemeinschaft der Gläubigen etwas recht Fragiles sein kann, dass Gemeinschaft einem nicht einfach so in den Schoß fällt, sondern dass man dafür arbeiten und vielleicht sogar kämpfen muss. Und dass das so ist, wisst ihr aus eigener Erfahrung. Aber dabei ist es nicht verwunderlich, dass das so ist, denn die Gemeinschaft der Gläubigen ist einer der wichtigsten Aspekte in unserer Nachfolge als Jünger Jesu. Und sie ist deshalb dem Widersacher ein massiver Dorn im Auge. Und sie ist ein bevorzugtes Angriffsziel. Eine Taktik ist, uns auseinanderzubringen, sodass wir meinen, besser als Einzelkämpfer unterwegs zu sein, statt in Herausforderungen zusammenzustehen. Und wenn wir darauf hereinfallen, das ist ganz schlecht, weil wenn wir vereinzelt sind, dann kann er uns mühelos eigentlich ermüden und er kann uns sogar manchmal ausschalten. Das ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite wissen wir, dass unser Herr einen anderen Plan hat. Dass unser Herr will, dass die Gemeinde etwas ist, was ihn sichtbar macht in dieser Welt. Und wie das geschehen kann, das können wir sehen. Seine Vorstellung, sein Plan ist erkennbar durch ein Bild, das der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief im Kapitel 12 gebraucht hat. Und darüber möchte ich mit euch heute Abend sprechen. In diesem Text geht es um Jesu Leib und Glieder. Ich denke, aus diesem Bild, so wie Paulus es benutzt, können wir eine ganze Menge über die Gemeinschaft der Gläubigen lernen. Auch über unser Selbstverständnis als Nachfolger Jesu und auch über unsere Stellung in der Gemeinde. Und diesen Textabschnitt möchte ich gerne heute mit uns gemeinsam mal betrachten. Ein erstes wesentliches Merkmal der Gemeinde findet sich gleich im Kapitel 12, Vers 12, der erste, den ich betrachten möchte. Da heißt es, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Paulus richtet hier unser Augenmerk darauf, dass der Körper eines Menschen eine organische Einheit ist. Alles gehört zusammen und ohne Gewaltanwendung kann man davon keinen Teil einfach wegnehmen. Gleichzeitig besteht er aus vielen völlig unterschiedlichen Teilen, den Gliedern oder wie wir gleich noch sehen, auch den Organen, wenn wir auf die nachfolgenden Verse schauen. Der Körper oder Leib ist nur dann vollkommen, wenn alle Glieder dran sind und zusammenwirken. Wenn man diesen Vers 12 liest, dann stutzt man vielleicht über die letzten vier Wörter. Da steht, so auch der Christus. Wieso hat der in den Himmel aufgefahrene Christus einen Leib mit vielen Gliedern? Der ist doch ein Geist. Dahinter steckt das Verständnis des Paulus über die Gemeinde. Für ihn wird Christus seit seiner Himmelfahrt in dieser Welt nur noch durch die Gemeinde sichtbar. Das ist der Leib, den Christus hat. Die Gemeinde, also auch wir, sind der Körper des Christus, so wie er das dann im Vers 27 explizit beschrieben hat und wie wir das noch sehen werden. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Mit der Anfügung, so auch der Christus, hält Paulus fest, dass dieses Bild vom Leib und den Gliedern genau das beschreibt, was wir als Gemeinde für unseren Herrn, für Jesus Christus sind. Das hat übrigens eine wichtige Konsequenz. Ich bin schon mehrfach auf Christen gestoßen, die ihre Nachfolge darin sehen, dass sie zwar zu Jesus gehören, aber ohne eine verbindliche Zugehörigkeit zu einer Ortsgemeinde, zu einer Gruppe von Gläubigen, die bei aller Unterschiedlichkeit miteinander verbunden und füreinander da sind. Für sie ist, für diese Leute ist Gemeinde nur ein abstraktes theologisches Konzept. Sie sprechen dann von der universalen Gemeinde Christi. Ich konnte mir in solchen Gesprächen das dann schon mehrfach nicht verkneifen, auf diese Verse hier zu verweisen und zu sagen, wenn man einen Körper hat und man amputiert einen Fuß, dann kann man ihn anschließend in ein Glas stellen, mit Formaldehyd konservieren, Deckel drauf machen, zumachen, ins Regal stellen, der bleibt dort unverändert viele Jahre stehen. Aber irgendwas daran ist nicht in Ordnung. Der Körper eines Menschen braucht die Verbindung zu allen Gliedern und die Glieder brauchen die Verbindung zum Körper, sonst funktionieren sie nicht. Das ist etwas makaber, doch diese Übertragung des Bildes beschreibt genau, was die Folgen davon sind, wenn man sich entscheidet, sich nicht einer Ortsgemeinde mit anderen Gläubigen anzuschließen, zu ihnen dazuzugehören. Ein zweites wesentliches Merkmal finden wir im Vers 13. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wenn man hier liest, dass Paulus von Juden und Griechen sowie von Sklaven und Freien erzählt, dann sind das nach dem damaligen Verständnis zwei Gegensatzpaare. Griechen, das war für die Juden der Sammelbegriff aller anderen Völker, die nicht an den Gott Israels geglaubt haben. Juden und Griechen hatten so mit aus theologischer Sicht absolut nichts miteinander zu tun. Und Sklaven und Freie waren aus gesellschaftlicher Sicht zwei Gruppen, zwischen denen es keinerlei Gemeinsamkeit gegeben hat. Und diese vier verschiedenen Menschengruppen waren eigentlich unmöglich unter einen Hut zu bringen. Und dennoch kamen sie in der Gemeinde zusammen. Dass das geschehen ist, hätte das auf natürliche Weise nicht funktioniert. Dass es aber trotzdem geschehen ist, deshalb, weil Gott es durch seinen Geist bewirkt hat. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden und auch noch, weil alle mit einem Geist getränkt oder durchdrungen worden sind. Gemeinde ist also nicht Erfolg menschlichen Organisationstalentes, sondern Wirkung des Heiligen Geistes. Die Gemeinde als funktionale und lebensfähige Einheit ist nur entstanden und kann nur bestehen, weil der Geist Gottes jeden von uns sprichwörtlich eingegliedert hat. Der Heilige Geist fügt uns hinzu, wenn wir uns taufen lassen. Und um zu verstehen, was Paulus hier gesagt hat, müssen wir einmal ganz genau hinschauen. Er hat da im griechischen Text eine interessante Formulierung gewählt. Taufen ist ja eigentlich kein Verb, das eine zielgerichtete Bewegung beschreibt. Aber er hat es hier genau getan. Er hat da eine ungewöhnliche Vorsilbe davor gepackt im Griechischen. Die heißt Eis und sie bedeutet in etwas hinein. Das ist eine Bewegung. Und die grammatikalische Form dieses Verbs beschreibt außerdem noch einen Vorgang, der abgeschlossen ist, aber der immer noch Bestand hat. Und deshalb kann man sagen, das, was Paulus hier geschrieben hat, kann auch übersetzt werden mit: Denn in einem Geist sind wir alle in einen Leib hineingetauft worden. Der Heilige Geist hat überhaupt eine zentrale Rolle für das Miteinander in der Gemeinde. Und das erklärt auch, warum Gemeinde erst entstehen konnte nach Pfingsten, nachdem der Heilige Geist zu den Jüngern oder über die Jünger gekommen ist. Und das wird sich uns in den folgenden Versen noch klarer erschließen. Zunächst müssen wir davon ausgehen, dass der Heilige Geist es ist, der in der Gemeinde diese bunt gemischte Sammlung von Menschen zusammengefügt hat. Um es ganz unverblümt zu sagen, manche Menschen, die zur Gemeinde kommen, würden wir uns nicht aussuchen. Aber der Heilige Geist will sie trotzdem dabei haben. Und es kann immer wieder passieren, dass wir entweder von uns selbst oder von anderen denken, ich bin hier oder der ist hier fehl am Platz. Ich gehöre hier nicht dazu. Aber der Heilige Geist macht keinen Fehler. Wir sollen und wir müssen alle verschieden sein. Der Leib des Christus braucht das. Und das können wir verstehen, wenn wir die nächsten Verse lesen. 1. Korinther 12, Vers 14 bis 21. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vers 21, der letzte Vers, macht deutlich, dass wir nicht nur von uns selbst nicht abfällig denken sollen, sondern auch nicht von anderen, die aus unserer Sicht nicht so recht dazu passen. In unseren Überlegungen zählt leider oftmals als Entscheidungskriterium, wie stark oder schwach ein Mensch ist oder wie es um seine Ehre, sein Ansehen oder seine Anständigkeit nach unserer Einschätzung oder nach der unserer Umwelt bestellt ist. Ich finde es interessant, dass das nicht erst das Problem der Gemeinden in unserer Zeit ist, sondern offensichtlich schon damals, als Paulus der Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Denn wir lesen in den nächsten Versen 22 bis 24, sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Die aber uns, die weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Anständigkeit. Unsere Anständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und damit dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben. Ich weiß nicht, was ihr für Gedanken habt, wenn ihr diese Verse hört. Ich hatte im Laufe der Zeit diesen Text schon vielfach gelesen, bis ich realisiert habe, was der Paulus hier geschrieben hat. Er hat nämlich nicht von Gliedern geschrieben, die schwächer oder die weniger ehrbar sind, sondern die Glieder am Leib, die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen und die weniger am Ehrbaren am Leib zu sein scheinen. Und von den nicht anständigen Gliedern heißt es, sie haben größere Anständigkeit. Der Apostel macht einen auffallenden Unterschied zwischen sein und scheinen. Wir beurteilen die Menschen oft nach dem, was wir meinen zu sehen oder nach den Maßstäben unserer Gesellschaft, gemäß dem Motto, wie es scheint. Jesus sieht uns anders an. Er blickt tiefer in uns hinein. Er lässt sich nicht mehr von dem beeindrucken, was in der Vergangenheit liegt, was wir ihm als Schuld bekannt haben, was er gereinigt, geheiligt und gerecht gemacht hat. In der damaligen Gemeinde in Korinth gab es sicher eine ganze Menge von Gläubigen, die in dieser großen Hafenstadt mit all ihren Versuchungen und finsteren Ecken aus einer kriminellen Vergangenheit gekommen sind. Mit solchen Typen kann eine Gemeinde schon ins Gerede kommen. Und die wohlbehüteten Frommen konnten, wenn man so sagen, damit nicht so recht umgehen. Diese Leute in der Gemeinde haben Unbehagen ausgelöst. Wie stehen wir denn mit denen vor anderen da? Ja, wie stehen wir vor anderen da? Und genau an dieser Stelle kommt ein entscheidender Aspekt dazu. Es geht keinesfalls darum, das Versagen von Menschen verschämt unter den Teppich zu kehren und so zu tun, als wäre nichts gewesen. Dieses Spielchen wäre katastrophal gewesen, nicht nur vor den Außenstehenden, sondern auch vor Gott. Denn das hätte gezeigt, dass sie nicht verstanden haben, was Jesus getan hat. Denn wenn ein Sünder sich bekehrt, dann übergibt er sein ganzes altes, von Schuld ruiniertes Leben Jesus, der hat es ans Kreuz getragen, und dann empfängt dieser Mensch neues, ewiges Leben und ist so ein Gerechter, ein Mensch ohne Sünde und Makel vor Gott. Was dann noch von seiner Vergangenheit übrig geblieben ist, ist schlimmstenfalls die Erinnerung an das, was vorher war. Aber das ist nur noch Schein. Die Wahrheit sieht anders aus. Er ist nicht mehr schwächer und weniger ehrbar als irgendein anderer, denn durch Christus hat er größere Anständigkeit bekommen. Größere, als wir uns das vielleicht vorstellen können. Und deshalb fordert Paulus hier die Korinther und auch uns auf, nicht mehr auf den Schein hereinzufallen, der sich bei uns eingenistet haben mag. Diese Glieder, die für uns schwächer zu sein scheinen, sind es nicht, weil Christus sie stark gemacht hat. Vielmehr sind sie notwendig, so heißt es ja in Vers 22. Die nach unserer Vorstellung die weniger Ehrbaren am Leib zu sein scheinen, hat Christus nun mit solcher Ehre ausgestattet, dass es Unrecht wäre, sie nicht mit größerer Ehre zu umgeben. Und was die Anständigkeit betrifft, habe ich gerade schon gesagt, dass Christus solche Menschen eine Anständigkeit gegeben hat, die in keiner Weise hinter der zurücksteht, die wir bei den schon Anständigen wahrnehmen. Und selbst wenn wir, ich oder irgendein anderes Glied in der Gemeinde versagen, dann fügt das der Gemeinde keinen, oder sagen wir mal, keinen bleibenden Schaden zu, weil wir unser erneutes Versagen sofort unter die Vergebung bringen können. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, ein Vers, den jeder auswendig kennen sollte. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Damit sind wir rein geworden. Entweder wir nehmen unser Versagen selbst wahr und bekennen es vor dem Herrn, oder andere sehen es an uns, Geschwister sehen es an uns, und sie können uns darauf aufmerksam machen. Und so können wir einander beistehen, dass wir so schnell wie möglich alles unter die Vergebung bringen und wieder dastehen, als Anständige, als Gereinigte, als Heilige. Wenn wir das verstanden haben, wenn wir es für uns persönlich ernst nehmen und dabei einander unterstützen, wenn dies die Glaubenskultur unserer Gemeinde ist, dann hat der Schein keine Macht mehr, uns dazu zu verführen, dass wir andere verurteilen, obwohl Jesus sie gerecht gemacht hat. Oder dass wir uns über irgendetwas Sorgen machen, was dem Herrn überhaupt keine Sorge mehr bereitet. Denn Gott hat den Leib zusammengefügt und dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben. Vers 24. Um es noch einmal festzuhalten, es geht nicht darum, dass die Gemeinde gut vor der Welt dasteht und der Schein gewahrt wird, sondern es geht darum, dass bei jedem einzelnen Glied im Leib Christi die Ehre zum Tragen kommt, die Gott uns gegeben hat. Wir müssen es mehr und mehr lernen, die Gemeinde nicht mit unseren körperlichen Augen zu sehen und sie als Versammlung verschiedener eigenartiger Typen zu betrachten, sondern sie so zu sehen, wie der himmlische Vater die Gemeinschaft seiner Kinder sieht. Er hat für jeden Einzelnen von uns einen unermesslich hohen Preis bezahlt. Für dich, für jeden von uns ist Christus, und für mich auch, ist Christus am Kreuz gestorben. Diesen Preis hat Gott bezahlt. Und deshalb ist es eigentlich klar, er liebt jeden von uns bedingungslos, ohne irgendeine Einschränkung. Und er bekleidet alle mit strahlenden Gewändern der Gerechtigkeit. So sind wir von Gott. Wenn ihr jetzt denkt, der hängt sich aber ganz schön weit zum Fenster raus, glaubt ihr das wirklich, was er da gesagt hat? Ja, davon bin ich überzeugt. Aber nicht, weil ich so toll bin und keinen Fehler machen würde, nicht, weil es meine Leistung ist, sondern weil Jesus in seinem Wort gesagt hat, dass er mich immer wieder von aller Ungerechtigkeit reinigt. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn ich zu ihm komme. Wenn du diesbezüglich mit deinem Ist-Zustand vor dem Herrn Probleme hast, dann nehme für das, was vor dem Herrn nicht bestehen kann, einfach umgehend 1. Johannes 1, Vers 9 in Anspruch. Dort wird uns die uneingeschränkte Zusage gegeben, dass wir jederzeit mit aller Schuld, mit aller Ungerechtigkeit zu ihm kommen können, und er vergibt sie uns und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Warum ist es so wichtig, dass wir das verstanden haben und unser Leben danach gestalten? Das kommt in den nächsten beiden Versen zum Ausdruck. 1. Korinther 12, Vers 25 und 26. Damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Wir wissen aus den Geschichtsbüchern, dass die Christen bereits in der ersten Generation nach dem Apostel Paulus das schon nicht mehr ernst genommen haben, was er hier geschrieben hat. Und es gibt kaum ein Jahrhundert, in dem der Leib des Christus nicht durch ein weiteres Schisma gegangen ist. Schisma ist griechisch und bedeutet Spaltung. Und dadurch immer mehr zerteilt worden ist. Wir können das beklagen, aber das bringt uns nicht weiter. Das, was uns betrifft, ist, dass wir das ernst nehmen. Jeder Einzelne von uns das ernst nimmt, was Jesus uns durch Paulus in diesen Versen ins Stammbuch geschrieben hat. Wichtiger als alles, was uns unterscheidet, ist, dass Vers 25 die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Nicht meine Absichten, nicht meine Ansichten, meine Erkenntnis, mein Interesse stehen im Vordergrund, sondern die Sorge für die anderen. Es geht nicht um mich, nicht darum durchzusetzen, was mir wichtig ist, sondern darum, dass Christus in unserer Gemeinde nur einen Leib hat und ein Leib sein will. Im Leib Christi ist es wie in unserem physischen Körper. Wenn an einer Stelle des Körpers eine Verletzung oder ein Infekt ist, dann leiden auch andere Teile des Körpers. Manchmal sogar der ganze Mensch leidet unter so etwas. Und umgekehrt kann es sein, dass jemand nur deinen Arm streichelt oder dich auf die Wange küsst und du fühlst dich rundrum wohl. Manchmal ist es vielleicht nur ein freundlicher Blick, den dir jemand zuwirft und er tut dir, dem ganzen Menschen, gut. Und das gilt für die Gemeinde ganz genauso, sowohl für das Mitleiden als auch für das Mitfreuen. Wir brauchen diese wohltuenden Erfahrungen miteinander für unser geistliches Wachstum und für unser Wohlergehen. Und für unsere Umwelt ist genau das das Zeugnis, durch das für sie die Wirksamkeit Jesu in seinem Leib sichtbar wird. Die Herausforderungen, die in unserer Verschiedenheit liegen, sowohl was unsere Persönlichkeit als auch was unsere Aufgaben und damit auch unsere Begabungen betrifft, sind nicht nur ein Konfliktpotenzial, sondern ein beeindruckend machtvolles Geschenk, das Gott uns in der Gemeinde und für die Gemeinde gegeben hat. Warum ist es so wichtig, dass wir alle verschieden sind? Warum ist es so wichtig? Das sagten uns die nächsten Verse. Und sie sagen auch, was für ein gewaltiges Potenzial darin steckt, dass wir so verschieden sind. Vers 27 bis 31. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, dann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus? Eifert aber um die größeren Gnadengaben und ein Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Gott hat jeden in der Gemeinde zu einem Glied oder Organ des Leibes gemacht. Und das ist unbedingt notwendig, damit der Leib voll funktionsfähig ist. Ich hoffe, ihr wisst bereits, ihr alle, die ihr hier seid, mit welcher Funktion ihr und an welcher Stelle ihr zum Leib gehört. Es ist nicht wichtig, dass die anderen sehen, was ihr tut, aber der Herr sieht es und er weiß genau, wie sehr ihr gebraucht werdet. Habt ihr schon mal was von der Hypophyse gehört? Die Hypophyse ist griechisch und heißt übersetzt unten angehängtes Gewächs. Sie ist eine etwa erbsengroße Hormondrüse. Keiner kann sie sehen, solange nicht das Gehirn amputiert und zerlegt wird. Das ist so ein winzig kleines Ding, das hier unten irgendwo drin am Stammhirn hängt. Es verursacht keine Schmerzen, es macht in keiner Weise auf sich aufmerksam, solange es funktioniert. Aber wenn die Hypophyse nicht funktioniert, dann kommen im Körper Stoffwechsel, Wachstum und Fortpflanzung durcheinander. Wir sind alle sehr auf dieses kleine Ding angewiesen, aber keiner gibt ihm Ehre, Ruhm oder Ansehen. Und das ist nur eines von einer ganzen Reihe von Gliedern oder Organen, die Gott in unserem Körper geschaffen hat, auf die wir angewiesen sind, ohne es auch nur zu ahnen, dass es sie überhaupt gibt. Und in der Gemeinde ist es genauso. Aber der Herr sieht jedes einzelne Glied und er gibt jedem einzelnen Glied Ehre. Wenn Paulus in der Aufzählung, die wir gerade in Vers 27, 28 gelesen haben, nur solche Glieder oder Fähigkeiten aufgezählt hat, die prominent, also auffällig und deutlich sichtbar sind, dann wohl nur deshalb, weil er sie nicht erst dann erklären muss. Sie sind aber keineswegs bedeutender für den Leib als alle anderen, die er hier nicht erwähnt hat. Worauf wir in diesen Versen heute unsere Aufmerksamkeit lenken wollen, steht in Vers 28. Und die hat Gott in der Gemeinde eingesetzt. Paulus nennt hier drei Dienste und fünf Begabungen, eine Auswahl wohlgemerkt. Entscheidend ist, dass alle von Gott eingesetzt und von ihm für diesen Dienst vorgesehen und begabt worden sind. Wenn also jemand zur Gemeinde kommt, hinzukommt, steht nicht die Frage im Vordergrund, was würde ich denn gerne machen, sondern welchen Platz und welchen Dienst hat Gott mir für mich vorgesehen? Und es gehört mit zu den wichtigsten Aufgaben der Ältesten in einer Gemeinde, dass sie sich vom Herrn zeigen lassen, was sein Wille für jedes einzelne Glied am Leib ist, damit er jedem helfen kann, wenn er es nicht selber gefunden hat, seinen Platz nach dem Willen Gottes zu finden. Als nächstes fällt auf, dass Paulus bei den Diensten und in allen Fällen die Mehrzahl benutzt. Er hat die einen in der Gemeinde eingesetzt, als erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilung, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Im Griechischen ist es vom Text her ganz klar, da steht überall Plural. Es gibt im Normalfall offensichtlich nicht nur einen oder eine, die für einen bestimmten Dienst vorgesehen ist und somit auch dafür die notwendigen Geistesgaben bekommen hat, sondern es gibt viele. Und der Grund dafür ist, dass viele gebraucht werden und auch, dass sie sich ergänzen und zusammenarbeiten. Und sich der Tatsache bewusst zu sein, dass es viele gibt oder mehrere gibt, hilft uns auch, dass wir nicht überheblich werden oder uns für unentbehrlich halten. Wir stehen immer im Dienst für den Herrn und wir sind alle von ihm abhängig. Und als drittes und letztes wollen wir uns noch vor Augen halten, dass Paulus in Vers 29 Fragen stellt. Sind alle, etwa alle Apostel? Alle Propheten, alle Lehrer haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus. Diese Fragen sind rhetorisch gemeint. Das heißt, er stellt sie als Frage, aber alle wissen, das ist nicht so. Wir wissen das nicht, alle haben alles. Und damit greift Paulus nochmal den Gedanken vom Anfang des Textes aus, dass wir alle zusammen den einen Leib Christi bilden. Aber verschiedene Glieder sind, weil der Leib diese Verschiedenheit braucht, um überhaupt Leib sein zu können. Wir müssen also nicht auf andere schielen, wer sie sind oder was sie machen, sondern wir wollen mit dem, wer oder was wir sind, an dem Platz wirksam werden, an dem Jesus uns eingesetzt hat. An unserem Platz brauchen wir nur das, was Jesus uns dafür zugeteilt hat. Die anderen Gaben sind nicht nötig dafür. Wenn sie nötig wären, hätten wir sie bekommen. Gott will gar nicht, dass wir als Einzelne alle Dienste abdecken und alle Gaben haben. Also brauchen wir sie auch nicht. Und deshalb richtet euer Augenmerk nur auf das, was euch in eurem Dienst und an der Stelle stärkt, an der ihr Glied am Leib des Christus seid. Ich will aus Zeitgründen nicht über die Geistesgaben sprechen, die Gott an die Glieder seines Leibes austeilt. Dennoch möchte ich kurz auf eine eingehen, weil sie in den charismatischen Kreisen manchmal Verunsicherung entsteht, indem behauptet wird, dass alle, die den Heiligen Geist empfangen haben, auch in Sprachen beten können. So steht das an keiner Stelle im Neuen Testament. Im Gegenteil, hier haben wir gerade gelesen, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilung, reden alle in Sprachen, legen alle aus. Und damit macht Paulus klar, genauso wenig wie alle Wunderkräfte haben oder die Gabe zu heilen, genauso wenig haben alle die Gabe, in Sprachen reden zu können. In Sprachen beten oder reden zu können, ist aus meiner Sicht eine wirklich sehr nützliche Gabe. Es ist gut, sie zu haben. Und deshalb ist es sinnvoll, sie sich zu wünschen und darum zu beten, dass man sie empfängt. Aber wenn oder solange man sie nicht hat, ist es auf keinen Fall ein Hinweis darauf, dass man noch nicht vom Heiligen Geist erfüllt worden ist. Bei mir zum Beispiel, ich habe diese Gabe 15 Jahre später erhalten als meine Taufe. Und bei meiner Taufe hat man mir durch Handauflegen die Gabe der Lehre zugesprochen. Die war sofort da. Das andere kam erst 15 Jahre später. Deshalb lasst euch da nicht verunsichern. Der Heilige Geist ist nicht gekoppelt mit der Gabe des Betens oder Redens in Zungen. Kommen wir zum letzten Vers unseres Textes, Vers 31. Eifert aber um die größeren Gnadengaben und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. In vielen Übersetzungen steht am Ende dieses Verses kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Da könnte man den Eindruck haben, dass dieser Vers nicht mehr ist als eine Überleitung zu dem 13. Kapitel, dem bekannten oder berühmten Hohelied der Liebe, das darin gipfelt, dass Gott uns mit drei Gaben beschenken will, die uns in alle Ewigkeit bleiben, weil sie vollkommen sind, nämlich Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die größte von ihnen ist die Liebe. Vers 31 ist mehr als eine Überleitung. Es ist wichtig zu wissen, wenn wir das Bild vom Leib noch besser verstehen wollen. Bisher haben wir davon gesprochen, dass der Herr uns als Glieder jedem an eine bestimmte Stelle in die Gemeinde einfügt und dafür auch Gaben gegeben hat. Die teilt uns der Heilige Geist zu. Und hier lernen wir nun, es gibt noch mehr. Es gibt Gaben, nach denen alle eifern sollen, die noch größer sind als die Dienstgaben. Und das Wort eifern ist hier im Griechischen ein sehr starkes Verb im Sinne von, dafür sollen wir brennen. Diese größeren Gaben, vor allem die Liebe, bewirken, dass wir als einzelne Glieder noch viel stärker, wirksamer und effektiver miteinander verbunden sind. In Epheserbrief Kapitel 4, Vers 16 hat Paulus das so ausgedrückt. Jedes Glied hilft auf seine Weise mit, dass der ganze Körper funktionsfähig bleibt. So wachsen wir durch die Liebe zusammen zu seiner Gemeinde, die sein Leib ist. Das, was ich vorgelesen habe, war nach der Hoffnung für alle. Fassen wir abschließend noch einmal zusammen. Gemeinde ist ein lebender geistlicher Organismus, in dem jeder von uns seinen Platz vom Herrn zugewiesen bekommen hat, damit die Gemeinde als der Leib des Christus in dieser Welt sichtbar und wirksam ist. So wie Gott das will. Das geschieht dadurch, dass unsere Vielfalt durch den Heiligen Geist zu einer Einheit zusammengefügt worden ist. Er sorgt dafür, dass wir unsere Verschiedenheiten behalten können und doch zusammenwirken, dass wir Schein und Sein unterscheiden und füreinander da sind, weil wir durch die Liebe Gottes in uns miteinander verbunden sind. Das ist kein theoretisches Konzept für Gemeinden in der Planungsphase, sondern das ist seit fast 2000 Jahren ein bewährtes Erfolgsmodell, wo immer es ernst genommen und angewendet worden ist. Wie wirksam und wie erfolgreich es hier bei euch ist, liegt an euch, an jedem Einzelnen von euch. Das liegt an dir. Lasst euch von dem, was Paulus uns in diesem Text vor Augen geführt hat, ermutigen und mit der Gewissheit anstecken, dass es noch mehr, dass es noch viel mehr gibt, als wir bisher erfahren haben. Amen. Ich möchte zum Schluss noch zwei Fragen und einen Auftrag an euch weitergeben. Weißt du, wo dein Platz in der Gemeinde ist? Gibt es Gaben, die du für deinen Dienst brauchen kannst? Und wenn du deinen Standpunkt kennst, dann betet und segnet einander. Betet füreinander und segnet einander. Das ist mir wichtig, so wenn man in den Gottesdienst kommt, dann hört man sie zu, eine Predigt, gefällt sie mir nicht, und dann geht man nach Hause und überlegt, was mache ich jetzt als Nächstes. Keine Chance heute. Ihr kriegt heute von mir eine Hausaufgabe. Jetzt seid ihr als Nächstes dran. Jetzt müsst ihr euch mit diesem Thema auch noch beschäftigen. Das ist mir wichtig. Und nicht der Einzige bin, der was getan hat für diesen Gottesdienst, sondern damit sich bei euch etwas ändert. Damit Christus sich mehr durch euch entfalten kann. Damit ihr zielstrebiger und gewisser an dem Platz in der Gemeinde steht, wo der Herr euch haben will. Weißt du, wo dein Platz in der Gemeinde ist? Gibt es Gaben, die du noch brauchst, die du noch nicht hast? Geh vielleicht zu einem Bruder, zu einer Schwester, zu der du Vertrauen hast. Sprecht darüber, betet füreinander, segnet euch, empfangt, was ihr braucht, weil das liegt schon bereit. Der Herr will das, dass wir das, was wir brauchen, auch bekommen. Und der Herr segne euch dabei.